Weltbeweger.
Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit.
Herzlich willkommen, liebe Missionsbegeisterten da draußen, zu einer neuen Episode vom Podcast der Allianz Mission. Hier berichten wir über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Heute sitze ich hier zusammen mit Albert Giesbrecht, den kennen viele von euch schon aus dem Podcast. Und wir haben heute seit längerem mal wieder ein Ukraine-Spezial, nämlich ein Update, wie es unseren Geschwistern, Partnern und den Menschen in der Ukraine so geht. Dazu herzlich willkommen, Albert Giesbrecht.
Ja, vielen Dank, Simon.
Albert, du bist gerade am Wochenende zurückgekommen aus einer Reise in die Ukraine für 12 Tage, meine ich, warst du dort. Wie kam es zu deiner Reise in die Ukraine? Was war die Motivation, nochmal dorthin zu fahren?
Ich habe geplant, für mich so 2-mal im Jahr, wenn möglich, die Geschwister zu besuchen. Und die wichtigste Aufgabe dabei ist, unsere Geschwister zu ermutigen, zu unterstützen und denen zu zeigen, dass wir nicht sie vergessen haben, obwohl es 3 Jahre schon ist und länger geht und auch jetzt wir nicht wissen, wann das zu Ende geht, der Krieg. Umso wichtiger ist es für unsere Geschwister zu sehen, dass wir da sind. Und das war am meisten die Antwort der Geschwister, der Pastoren und der leitenden Mitarbeiter. Die haben sich bedankt für das, dass wir gekommen sind, dass wir mit ihnen Gemeinschaft hatten und mit ihnen gemeinsam auch Dinge bewegt haben im Gebet und ausgetauscht haben, wie es weitergehen kann.
Du bist so ein bisschen quer durchs Land gereist. Welche Stationen hattest du auf der Reise und wen hast du da getroffen?
Da man in die Ukraine nicht direkt fliegen kann, reisen wir aus Rumänien in die Ukraine rein, im West der Ukraine, Tschernivtsi. Da haben wir eine Partnergemeinde, den wir vor einiger Zeit einen Bus gespendet haben. Und diesen Bus holen wir uns. Früher war es so, dass Pastoren uns begleitet haben durch die Reise in die Ukraine. Es geht allerdings jetzt nicht mehr, weil die meisten Männer zwischen 18 und 60 inklusive Pastoren gefährdet sind, wenn wir unterwegs sind und Checkpoints durchfahren, dass sie direkt von der Straße einbezogen werden können. Das ist etwas, was sie davon abhält und sie mich gebeten haben, dann nicht mitzureisen. Wir fahren dann alleine. Diesmal war ich mit 2 weiteren FEGlern aus der FEG Vollmetall und aus der FEG Scharksmühle, die mich begleitet haben.
Okay. Das heißt ganz konkret, immer mehr männliche, immer mehr der Männer im wehrfähigen Alter müssen an die Front. Die Pastoren sind davon teilweise ausgenommen, ältere und jüngere und auch körperlich Eingeschränkte sind davon ausgenommen. Das heißt natürlich auch, dass es für die Familie eine immer längere Zeit des Auseinandergerissens sein bedeutet und natürlich auch, dass immer mehr Tote zu beklagen sind. Was ist dir da begegnet?
Ja, das geht schon einem unter die Haut, wenn man hört von einem Pastor, der auch so einen Hauskreis leitet und da 2 Schwestern auch Teilnehmer sind und von einer Schwester, von einer Frau, der einzige Sohn vor einigen Monaten im Krieg gefallen ist als Soldat und vor kurzem, vor ein paar Wochen, dann auch die andere Schwester, die 3 Söhne im Krieg hat als Soldaten, dann der älteste Sohn auch gefallen ist. Das ist Alltag fast, muss man sagen, und damit muss man umgehen. Der Hauskreis sitzt zusammen, sie beten, sie weinen zusammen, sie begleiten. Und wie der Pastor auch erzählt, dass diese Nachrichten, Todesnachrichten, die kommen fast täglich, auch in die Gemeinde zunehmend, weil auch einige aus den Gemeinden zum Militär einberufen worden sind. Auch wenn sie es nicht wollten, werden sie einberufen. Und zum Beispiel ein Jugendleiter aus der gleichen Gemeinde vor kurzem auf der Straße angehalten wurde von den Beauftragten vom Militär. Und es wurde versucht, ihn direkt in den Krieg mit reinzunehmen. Aber durch seine Aufregung, durch seine Krankheit hat er einen Anfall bekommen, Asthmaanfall bekommen. und da musste der Krankenwagen geholt werden und der Notarzt. Und dadurch ist er erstmal frei gekommen, aber hat trotzdem die Vorladung bekommen, in die Hände gedrückt bekommen. Und das ist so die Situation. Und dieser Mann wollte gerade vorbereiten eine Freizeit oder mehrere Freizeiten, unter anderem auch für Flüchtlinge. Das ist das, was die Gemeinden mitten im Krieg weiter tun, weil die Freizeiten immer stärker angesprochen werden oder auch angefragt werden, nicht von Gemeindemitgliedern, sondern von Kindern aus der Gemeinde, sondern auch von vielen Flüchtlingsfamilien oder auch Bürgermeisterämter, die viele Flüchtlingskinder haben, die alleine sind oder nur einen Elternteil haben, ja, aus verschiedenen Gründen auch geflohen sind und Binnenflüchtlinge sind. Und diese Kinder werden in den Freizeiten dann auch aufgenommen und auch ein Stück begleitet. Und ja, das ist so die Situation.
Genau, das eine ist, die Gemeinden sind da, um einfach Menschen zu begegnen, die oftmals traumatisiert sind, die Leute verloren haben, die eben fortwährend Angst zu tun haben. Für Kinder werden Möglichkeiten gesucht, Freizeiten zu machen, freie Räume zu schaffen. In der nächsten Ausgabe der MOVE haben wir da auch einen Bericht aus einer Gemeinde, die sich speziell aufs Herz gelegt hat, für Kinder Unterricht anzubieten, Sportmöglichkeiten anzubieten, weil die halt oftmals entweder per Heimunterricht oder unter der Erde unterrichtet werden. Mhm. Eine Gruppe von Menschen, für die der Krieg ganz unmittelbar am meisten Leid bedeutet, sind die Soldaten. Mhm. Wie können Gemeinden da helfen und welche Begegnung hast du da bei deiner Reise gehabt?
Wir haben selbst auch 2-3 Krankenhäuser besucht, mhm, wo Gemeindemitglieder diese Krankenhäuser besuchen, regelmäßig, oder auch Pastoren, und mit verwundeten Soldaten sprechen. Okay. Zum einen auch eine Frau mit einem Team hilft den verwundeten Soldaten, die gerade eingeliefert werden, die sind nur stabilisiert worden an der Frontlinie, wo sie verwundet sind, und jetzt hier dann auch ankommen im Krankenhaus, sie werden gewaschen, sie werden gekämmt, sie werden dann auch wieder in Ordnung gebracht, soweit wie es geht, damit sie für die OP vorbereitet werden. Und diesen ganzen Dienst von Krankenschwestern übernehmen auch einige Gemeindeglieder, Christen, weil es nicht ausreichend an Personal gibt in Krankenhäusern. Zum einen, zum anderen bieten die zum Beispiel auch Kaffee an und Gespräche an oder auch Hygieneartikel. Das, was halt einem Soldaten fehlt, der angeliefert wird, voll Blut, die Uniform wird zerschnitten, weil er verwundet ist und nichts hat. Und alles Notwendige, was der Soldat braucht, um im Krankenhaus sich aufhalten zu können, wird dann auch geliefert oder auch unterstützt von den Gemeinden. Das Zweite ist, was zunehmend auch passiert, dass Gemeinden unterstützen die Soldaten an der Front, weil immer mehr einzelne Christen als Soldaten unterwegs sind, dadurch auch der Beziehung, der Kontakt entsteht und ihnen an vielem fehlt an der Frontlinie. Angefangen von Verbandenmaterial über Säcke, die gefüllt werden für Schutz oder für diese Kampfgräben, die Spatten sogar, manchmal fehlen ganz einfaches Material oder Werkzeug, um die Kampfgräben auszuheben, oder viele andere Dinge fehlen, inklusive auch von Medikamenten. Häufig fehlen Medikamenten, sagt man, Schmerzmedikamenten, ja, und so Kopfschmerztabletten, ja, und alles Mögliche. Und das wird alles regelmäßig dahin geliefert durch die Gemeinden. Oder wenn jetzt in eine Gemeinde kommt ein ganzes Team von Militärs, Militärärzte und ausbilden angehende Sanitäter, das macht man in einer Gemeinde, weil die Gemeinde versorgt sie mit Mittagessen. Die ganze Woche läuft ein Seminar. Sie werden versorgt komplett, damit diese Schulung stattfinden kann, und dann werden sie ausgesandt. Auch sowas bietet die Gemeinde an. Das ist sehr wertvoll, dass auch für den Bürgermeisteramt, für die Gesellschaft, wir das sehen, dass die Gemeinden auch in solchem Dienst die Armee, ukrainische Armee, unterstützt.
Ja, danke. Wir haben vor 2 Jahren hier zu Gast gehabt, Juri und André aus der Ukraine. André ist Leiter unseres FEG-Partnerbundes in der Ukraine, ein kleiner Gemeindebund. Und Juri ist Pastor in der FEG in Kramatorsk, nahe der Kampflinie. Mich würde interessieren, einmal, wir haben vom Juri immer wieder gehört, wie viele, viele Menschen zum Glauben kommen, dass die Gemeinde enorm gewachsen ist, also wieder ganz viel Hoffnung mitten des Leides ist. Gleichzeitig hören wir heute aus den Nachrichten, wie gerade die Drohnenangriffe von russischer Seite immer stärker werden und also so eine Kriegsverhandlung so gar nicht in realistischer Nähe erscheinen. Gibt es ein Update? Wie geht es der Gemeinde in Kramatorsk? Was berichtet André auch so einen Blick auf den ganzen Gemeindebund?
Ja, danke Simon für die Frage. Kramatorsk ist etwa mittlerweile 15 Kilometer von der Frontlinie entfernt, je nachdem wo auf meiner Nähe. Und die Herausforderung ist jetzt, diese Menschen auch zu begleiten. Wir hatten eine Berufsschule dort, wo 2 große Gottesdienste stattfanden mit jeweils 300 Gottesdienstbesuchern. Das musste er aufgeben, weil das Kultusministerium sagte, wir können nicht verantworten, falls hier ein Gottesdienst stattfindet und eine Rakete einschlägt, was immer wieder dort passiert in Kramatorsk, dann ist das ein Problem für das Ministerium, was man nachvollziehen kann. Allerdings suchen wir jetzt, das ist ein konkretes Gebetsanliegen, suchen wir Kellerräume oder Halbkellerräume, vielleicht in einem Betrieb, Werk oder sonst wo, wo sie die Gottesdienste abhalten können. Zurzeit halten die 3 Gottesdienste ab in einem Gemeindehaus, das zu klein eigentlich ist. Am Sonntag laufen 3 Gottesdienste dort und 1 am Samstag in einer anderen Gemeindegebäude. Aber das ist sehr einengend und begrenzend. Das schadet der Entwicklung des Gemeindelebens. Da suchen wir Räume. Und da will kaum jemand auch in Verantwortung treten oder das Risiko übernehmen, wenn man vermietet der Gemeinde solche Räume und dann während des Gottesdienstes ein Raketeneinschlag kommt, dass da dann auch viel Blut fließt und Menschen sterben. Das eine, das andere ist, auch in Kramatorsk soll eine Freizeit stattfinden.
Okay.
Und klar, die meisten Menschen denken, wieso, warum die russische Truppen kommen immer näher, zwar langsam, aber näher. Im Moment haben sie an einer Stelle eine Frontlinie durchbrochen. Das macht uns große Sorgen. Als wir unterwegs waren, mussten wir auch die Stelle umfahren, als wir zurückgefahren sind von Kramatorsk nach Dnipro, weil dort Drohnen immer stärker im Einsatz sind und einfach dann auch auf die fahrenden Autos, auch Zivilfahrzeuge schießen. Aber trotzdem leben Menschen dort weiter, Kramatorsk, man spricht von 50.000 bis 70.000, die dort leben, immer noch in Familien und Kinder. Und die wollen 2 Freizeiten dort gestalten, mitten in dieser Situation, betet, dass die Frontlinie irgendwo stehen bleibt und Kramatorsk besteht und nicht weitergeht. Das ist eine der größten Anfragen und Bitten auch an Gott. Und spannende Fragen, wie es weitergeht mit der Stadt Kramatorsk. Kramatorsk liegt ja im Donetsk-Gebiet, was Putin erklärt hat als sein Gebiet. Und das ist umso spannender. Aber gerade an der Stelle können wir auch beten, dass Gott da an der Stelle Zeichen setzen kann, dass trotz der erklärten Ziele von Russland, dass das nicht erreicht wird, weil Christen beten. Das hoffen wir und beten weiter, so weitergeht. Ja. Was den Bund betrifft, das Netzwerk, die sind sehr froh und dankbar, dass wir im Auftrag der FEGs aus Deutschland, der Allianzmission, dahin kommen. Wir waren zu dritt jetzt da und 3 FEGler kommen dahin, trotz der Situation in Kharkiv, Kramatorsk, Dnipro, Krivoj Rog, dass wir dahin kommen, dass wir Zeichen der Solidarität setzen und da sind mit ihnen. Das ist eine große Dankbarkeit dem gegenüber und sie sind sehr froh und dankbar, dass wir auch immer wieder zum Ausdruck bringen, dass wir beten für sie und weiter auch beten für sie und das tun, was wir tun können. Eine Unterstützung, Gebetsunterstützung oder auch finanzielle Unterstützung oder auch konkret materielle Unterstützung mit Hilfsgütern. Das wollen wir weiter tun. Und der Bund, wir hoffen sehr, wird in den nächsten Tagen als Bund registriert. Der war bis jetzt nicht registriert und das ermöglicht dann auch manche es setzt manche Voraussetzungen bessere für die Entwicklung der Gemeinden. Und zwei Gemeinden wollen sich auch dem Bund anschließen, aus Lviv und noch einer Gemeinde eventuell aus Kiew, so dass der Bund etwa mit 8, 9 Gemeinden, 10 Gemeinden, je nachdem, wenn man zählt, bestehen wird. Und das natürlich auch die Gemeinschaft der Pastoren auch stärkt.
Was mich berührt hat, war, du hast gesagt, dass Gemeindeleben auch gar nicht so einfach ist in diesen Zeiten. Also aufgrund der vermehrten Drohnenangriffe, die auch teilweise einfach auf Zivilisten gehen, sagtest du, ist es so, dass die Leute es schwer haben, überhaupt zum Gottesdienst hinzukommen. Wie kann ich mir Gemeindeleben unter diesen Bedingungen vorstellen?
Die Gemeinde Tschernivtsi, unsere Partnergemeinde, sendet regelmäßig Teams nach Cherson. Cherson ist eine der gefährlichsten Stellen zurzeit, weil Cherson nur mit dem Fluss Dnieper getrennt wird von der russischen Armee. Und die setzen sehr viele Drohnen ein, so dass sie fast die Lufthoheit haben über die Stadt. Und wenn die Christen Sonntagmorgen oder auch in der Woche zur Gemeinde gehen und die Drohnen dann entdecken, die über sie fliegen, ist das so, dass immer wieder die Situation ist, dass die Drohnen direkt einfach auch Jagd auf die Menschen machen. Auf Autos, zivile Autos, Zivilbevölkerung, um diesen Terror zu verbreiten, um die Menschen aus der Stadt zu verjagen. Und das bedeutet, dass die Christen, wenn sie in den Gottesdienst gehen, immer gefährdet sind und immer schauen müssen nach oben, ob da Drohnen unterwegs sind und dann reinlaufen, entweder ins Haus und abwarten müssen, bis die Drohnen weiterfliegen oder unter dem Baum stehen und warten ab und hoffen, dass die nicht entdeckt werden. Das ist die Situation heute. Oder früh aufstehen müssen, damit sie bei Dunkelheit noch ankommen oder abwarten müssen. Das ist schon heute für Menschen in Cherson zum Beispiel, das ist die Gebietsstaat, die Russen auch unbedingt auch einnehmen wollen.
Ja. Wir kommen für heute zum Schluss. Bevor wir nochmal hören, wie unsere Hörerinnen und Hörer konkret unterstützen, wofür wir sie beten können, was hat dir Hoffnung gemacht? Was waren Begegnungen, die dich berührt haben? Wo siehst du Gott am Werk?
Einmal die Gemeinschaft mit Pastoren. Wir hatten zum Schluss so eine enge Gemeinschaft mit Pastoren gehabt und ich habe gefragt, was ist für euch das Allerwichtigste heute, jetzt in Ukraine? Das Erste war, für sie ist ganz wichtig, dass sie immer wieder von uns hören, von den deutschen Gemeinden, wir sind da, wir sind für euch da, ja. Wir beten für euch und wenn es möglich ist, auch ab und zu mal zu kommen, mit uns das zu teilen, das Stück Leben zu teilen, was wir jetzt haben, dass das eine. Das andere ist, was mich berührt hat, dass ein Pastor sagte, ich möchte Gott treu bleiben. Treu meint er auch in dieser Kriegssituation möchte ich treu bleiben, meinen Dienst weiter tun, für die Menschen da sein. Ein anderer Pastor sagt, ich möchte, dass meine Gemeinde zum Ort der Hoffnung bleibt. So eine Oase, wo die Menschen hinkommen und aufatmen können. Trost bekommen, was sie draußen nicht haben. Wo sie vielleicht auch Freude sogar haben, wenn wir Gottesdienst so gestalten, dass sie den Menschen Freude und Hoffnung bringen. Orte der Zuflucht, ja. Zufluchtsorte, das sind so Aussagen verschiedene der Pastoren, die, obwohl sie selbst auch gefährdet sind und ihre Mitglieder auch zum Teil Männer, wie ich schon sagte, ohne verurteilt zu werden, beim Gericht zu Hausarrest fast verdonnert werden, weil sie zu Hause bleiben müssen, weil auf der Straße Gefahr lauert durch Einberufung. Und diese Pastoren, diese Menschen in Gemeinden, die in Krankenhäuser gehen und Verwundete helfen zu betreuen und zu behandeln, dass sie trotz der Situation da sind und das auch sehen und für die Menschen da sind, das ist für mich eine Ermutigung, eine Herausforderung zugleich. Und das möchte ich gerne weiter tun, unterstützen. Und wir als Mission, als FEG, denke ich mal, in Deutschland wollen auch diese Gemeinweise unterstützen. Das ist für mich sehr ermutigend.
Welche Unterstützung wünschen sich die Christen in der Ukraine?
Gebet ist nach wie vor das Wichtigste, denn das Gebet bewirkt etwas, was wir Menschen so nicht verstehen können. Diese Kraft und Durchhaltevermögen, was die Christen, wovon sie auch immer wieder berichten. Wir fühlen uns getragen, wir bekommen Kraft. dass es meines Erachtens durch Gebet von vielen Christen und Menschen, dass das weiter bleibt. Natürlich auch beten für Frieden, dass es der Frieden kommt, und die Ukraine beten für einen gerechten Frieden und einen sicheren Frieden, dass es auf Dauer auch Frieden bleibt, nicht nur eine Pause ist, nicht nur Waffenstillstand. Und auch natürlich da, wo konkrete materielle Hilfe gebraucht wird, ob in Krankenhäusern, Kinderheimen oder Gemeinden ausrüsten mit Material, mit Finanzen, damit sie ihren Dienst tun können. Und es gab immer wieder so einen Satz, je dunkler die Nacht, desto heller die Sterne. Die Nacht ist dunkel in Ukraine, und je mehr die Gemeinden zu einer Stern werden, Sterne, die hell oder strahlen für die Menschen dort, desto wichtiger ist das, desto schöner ist das für die Menschen dort, dass die Gemeinden fähig sind, dieses Licht zu sein und Salz zu sein für die Menschen. Und dafür wollen wir sie weiter ausrüsten, unterstützen und für sie beten.
Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes Mission sind. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gerne oder schreiben Sie uns eine Bewertung. Damit helfen Sie, dass noch mehr in Gottes weltweites Wirken mit hineingenommen werden. Übrigens, dieser Podcast ist werbefrei und kostenlos, und das bleibt er auch. Die Arbeiten der Allianzmission werden ermöglicht durch Spenden. Unterstützen auch Sie uns gerne mit Ihrer Spende unter allianzmission.de/spenden.